Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Das Predigtwort für den heutigen Pfingstsonntag, wir finden es im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im 11. Kapitel, in den ersten 9 Versen. Uns wird berichtet: Es hatte aber aller Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprachen verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Wir wollen in der Stille beten, dass der Herr mit Freuden zum heiligen Pfingstfest sein Wort uns heute schenkt. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Geschichte vom Turmbau zu Babel hat durch die Jahrtausende hindurch immer wieder Menschen angezogen. Wir denken zum Beispiel an das Gemälde von Peter Bruegel, auf dem der Maler mit großem Einfühlungsvermögen den Turm und seine Erbauer dargestellt hat. Oder ich denke an die Legende von Babylon, einem Hit von Bonnie M., der sich Ende der 70er Jahre ja doch großer Beliebtheit erfreute. Aber ich frage mich, worin mag die Anziehungskraft dieser alten biblischen Geschichte liegen? Der Erzähler, der seine Zeitgenossen im alten Israel diese Geschichte weitergegeben hat, hatte zuallererst den einen Anlass. Er wollte den Namen der großen Stadt Babel, wir sagen heute wie die Griechen Babylon, erklären. Diese Stadt war damals das Zentrum der Welt, weniger in einem politischen als in einem geistigen, kulturellen Sinne. Wunderdinge muss man sich da erzählt haben von der gewaltigen Anhäufung von Häusern, von dem Gewirr der Straßen und Plätze, von dem Gewimmel der Menschen verschiedener Zungen und Sprachen, und von diesem riesigen Turm, der Stufenpyramide, die den Mittelpunkt des Tempelbezirkes bildete und zugleich das Wahrzeichen Altbabyloniens war. Für den Babylonier war dieser Stufenturm aus bunt glasierten Ziegeln und in einer Höhe von 90 Metern errichtet das Tor der Götter, was Babel wortwörtlich übersetzt bedeutet. Ja, aber für den frommen Gläubigen aus Israel konnte es nur ein Zeichen menschlichen Wahnwitzes sein, ein Denkmal der Überheblichkeit des Menschen, der den Himmel selbst erstürmen wollte. Und ja, ein zweites Rätsel hat dem Erzähler dieser Geschichte als Lösungsversuch an die Hand gegeben. Wie kommt es, dass die Menschheit, die doch einem Paar entstammte, nämlich Adam und Eva, so getrennt voneinander, ja oft gar gegeneinander lebt? Und wie kommt es, dass die eine Menschheit in vielen Sprachen, Völkern, Rassen, wir würden heute hinzufügen, Hautfarben und Klassen, zerteilt ist? Ist die Trennung der Menschheit Schicksal, Reichtum oder gar Fluch? Unsere biblische Geschichte antwortet, sie ist Strafe Gottes. Gottes Wille ist die Einheit der Menschen, aber die Menschen haben diese Einheit verspielt, verraten durch ihre Überheblichkeit, durch ihren Größenwahn. Sie wollten sich einen Namen machen, berühmt sein bis an das Ende der Welt. Sie wollten, um das Wort aus der Sündenfallgeschichte mal aufzunehmen, sein wie Gott. Wobei der Anfang der Geschichte ist ja gut und ist auch richtig. Unsere Geschichte verbindet den Turm- und Stadtbau mit der Erfindung der Baukunst. Lasst uns Ziegel streichen und brennen. Als Mörtel findet Erdharz Verwendung, der natürliche Asphalt, den man weithin im Altertum als Bindemittel benutzte. Dazu dient also diese Erfindung, dieser Fortschritt, nicht den Menschen das Leben zu erleichtern oder zu verschönern, sondern um sich, ja, einen Namen zu machen, zu sein wie Gott. Wir müssen uns fragen, ist das nicht auch sonst bei großen Taten, eindrucksvollen Erfindungen, bedeutenden Leistungen so gewesen? Misstrauen gegenüber der Kultur oder richtiger gegenüber der Zivilisation wird hier bei unserem Erzähler ja deutlich. Misstrauen gegenüber der menschlichen Erfindungsgabe, dem Fortschrittsstreben, die doch nur dazu dienen, sich selbst die Ehre zu geben und nicht Gott, dem Schöpfer, die dazu dienen, bis in den Himmel steigen und Gott, ja, ins Revier oder in die Karten schauen zu können. Aber Gott fährt hernieder und sieht sich diese Sache schlicht und einfach an. Ein wenig menschlich hat sich der Erzähler hier Gott schon vorgestellt. Gott, der da ist, herabfährt und sich das Bauwerk und die dazugehörenden Menschen anschaut, die das Bauwerk errichten, anschaut fast wie ein Tourist. Und Gott, der dann auch ein Stück Angst bekommt vor der Überheblichkeit seiner eigenen Geschöpfe, vor den Menschen, die ja seinem Willen entstammen und die sich nun selbstständig gemacht haben und die er jetzt zu allem für fähig hält. Aber nur ein wenig menschlich spricht der Erzähler von Gott. Denn nun verwirrt Gott ihre Sprache und zerstreut sie in aller Herren Länder. Also er behält die Oberhand. Die Menschheit hat sich auch durch den Turmbau, durch diese Großtat menschlichen Erfindungsgeistes und menschlicher Leistungsfähigkeit nicht von Gott frei machen können. Er bleibt der Schöpfer und er bleibt auch Herr. Und er setzt dem menschlichen Drang eine Grenze. Der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. So heißt es in Psalm 2. Der Turm sollte ein Monument menschlichen Selbstruhms sein. Mehr noch, er war als selbstgemachtes Symbol der Einheit aller Menschen gedacht. Aber er wird nun zum Grund ihrer Zerstreuung. So sieht es unsere Geschichte. Die Menschen werden von Gott in verschiedene Länder zerstreut, ihre Sprache wird verwirrt als Strafe für ihre Überheblichkeit. Dass die Menschen nun einander nicht mehr verstehen, ist für die Erzählung nicht das Ergebnis einer langen geschichtlichen Entwicklung, sondern das Urteil Gottes. Unser Erzähler hat wohl schon gewusst, dass das Nicht-Verstehen-Können nicht nur eine Sprachfrage ist. Es bedeutet ja Mangel an Gemeinschaft, Verzicht auf ein Miteinander. Ich verstehe dich nicht, heißt ja nicht nur, ich spreche deine Sprache nicht, sondern es heißt auch, du bist mir fremd. Die Menschen werden einander fremd. Die Zerstreuung und die Fremdheit der Menschen, ein von Gott verhängtes Urteil, mit dem er ihrem Drang die Grenze zieht. Und es steht die Frage, gibt es hier einen Ausweg? Es ist gesagt worden, unsere Geschichte endet. Sie endet gnadenlos. In der Tat, am Ende der Sündenfallgeschichte steht, dass Gott Adam und Eva einkleidete und ihnen Land gab zur Bebauung. Kain nach dem Brudermord wird durch ein Kainzeichen vor Mord geschützt. Die Sintflutgeschichte endet mit einer neuen Verheißung an die neue Menschheit. Hier hingegen, in unserer heutigen Geschichte, ist von einer Ankündigung der Gnade, von einer Zuwendung Gottes keine Spur, keine Rede. Bleibt es also bei diesem Alten, bei der Zerstreuung der Fremdheit, dem Gegensatz, dem Unverständnis, ja, dem Hass? Bleibt der Traum vieler Menschen von der neuen, der einen Menschheit ein Traum? Im Lichte des Alten Testamentes gesehen, ja. Die Antwort auf unsere Frage ist da nicht oder doch nur andeutungsweise zu finden. Ja, eine richtige, volle Antwort gibt uns erst das Neue Testament, und zwar mit den Texten, die zu unserem heutigen Fest, dem heiligen Pfingstfest, gehören. In der Epistellesung des heutigen Pfingstsonntages aus der Apostelgeschichte des Lukas haben wir wieder diese erstaunliche Geschichte von der Pfingstpredigt der Apostel gehört, die uns allen so unwahrscheinlich vorkommt. Da predigen diese 12 in der Kraft des Heiligen Geistes und alle, die in Jerusalem versammelt sind und zuhören, verstehen diese Predigt. Leute aus allen Ecken und Enden der damaligen Welt, die wahrlich verschiedener Zunge und Sprache waren, begegnen der Botschaft des Evangeliums. Also wir wissen nicht, wie das damals zugegangen ist. Wir können es uns auch nicht erklären. Wir lernen aber, und das deckt sich mit unserer Erfahrung, dass in der Kraft des Heiligen Geistes die Sprachgrenzen ja überwunden werden. Gewiss, viel Arbeit ist noch immer damit verbunden heute. Ja, die Übersetzer, die die Heilige Schrift in viele Sprachen und Dialekte übertragen, die müssen fleißig diese Sprachen lernen. Aber nicht verstehen und Fremdheit werden überwunden. Menschen in aller Welt hören die frohe, herrliche Botschaft. Und im Namen Jesu Christi begegnen sie einander als Schwestern und Brüder. Gottes Geist überwindet die Zertrennung, die die Himmelstürmerei der Menschen einmal verursacht hatte. Und der Traum von der einen Menschheit beginnt wahr zu werden, dort, wo Menschen die großen Taten Gottes reden, hören. Es ist die eine große Tat Gottes, das Kreuz und die Auferstehung des Sohnes. Es ist die große Tat der Menschwerdung Christi, in dem es nicht mehr den Unterschied von verschiedenen Menschen gibt. Gott hat sein Urteil der Zerstreuung und der Verwirrung der Menschen, dass Fremdheit, Unverständnis, ja Hass zur Folge hatte, in Jesus Christus aufgehoben, wie er das Todesurteil über den Menschen aufgehoben hat. In Christus ist uns nicht nur das Leben gegeben, sondern auch die Möglichkeit zur Einheit. Christus ist auch der Anfänger der einen, der neuen Menschheit, so wie Gott sie will. Das bedeutet, der Traum beginnt zu Pfingsten wahr zu werden, dass wir eine Menschheit werden, unter einem Gott, unter einem Jesus Christus, mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und er für uns sorgt und wir einander verstehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.